Liebe Geschwister, wir wollen heute Abend mit Gottes Hilfe einen Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen. 1. Thessalonicher 1 von Vers 1 an. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Soweit wollen wir heute Abend aus Gottes Wort lesen. Dieses erste Kapitel endet mit dem Namen, den wir besungen haben. Als wir das Lied so gesungen haben, mit den vielen Höhen und Tiefen in einem Glaubensleben, und der Dichter und auch wir alle, die wir das Lied gesungen haben, wir klammern uns praktisch an diesen Namen Jesus. Da habe ich so gedacht an eine Begebenheit aus dem Alten Testament, wo eine Hungersnot im Land Israel war und der Elisa sagt, setzt mal den großen Topf auf. Da war jemand, der hat wilde Kolloquinten da reingelesen. Es gab Probleme, es war schadhaft gewesen und dann kam das Mehl hinein und alles wurde gut. Nichts Böses war mehr im Topf. So ist der Herr Jesus, der kommt in unsere Umstände hinein und er verändert alles. Und der Blick auf den Herrn Jesus verändert auch schwierige Umstände. Er schenkt uns einen anderen Blickwinkel. Er verändert vielleicht nicht die Umstände, aber er hilft hindurch. So haben wir mit diesem wunderbaren Namen das erste Kapitel beendet. Von einem Brief, der sehr bemerkenswert ist. Es ist ein Brief an eine Versammlung, eine örtliche Versammlung von Gläubigen. Und das Besondere an dieser Versammlung ist, dass sie nur eine kurze Zeit Belehrung hatte durch den Apostel Paulus. Übrigens eine Versammlung in Europa. Das ist auch nicht ganz unwichtig für uns, die wir ja auch hier in Europa leben. Wir wissen, dass der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen angefangen hatte in dem Zentrum des neuen christlichen Glaubens, aber er war gesandt an und für sich zu den Nationen. Und eine ganz bemerkenswerte Situation trat ein, wo ihm in einem Gesicht in einer Nacht deutlich wurde, dass er hinüberziehen sollte nach Mazedonien. Und so kam er nach Europa und hat dort angefangen, auch diese neue Botschaft, dieses gute Evangelium, das, was wir hier auch in vielen verschiedenen Ausdrücken heute vor uns hatten, auch in Europa zu verkündigen. Und wenn wir einmal gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 17, Dann lesen wir in den ersten Versen, wie er dorthin gekommen ist. Er war in Philippi gewesen, ist dort in den Kerker gekommen, dann wieder freigelassen worden. Dann waren sie aus dem Gefängnis hinausgegangen, Vers 40 von Kapitel 16, zu Lydia gegangen. Und als sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und gingen weg und sind weitergereist und kamen in Kapitel 17, Vers 1 nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, sprach er, der Jesus, wieder dieser wunderbare Name, den ich euch verkündige, der Christus ist. Dann gab es einen Aufstand in Thessalonich. Nach maximal 4 Wochen musste Paulus diese Stadt verlassen und kam dann nach Beröa und reiste von dort weiter. Und das Bemerkenswerte bei dem Apostel Paulus ist immer, wenn er einen Ort verlassen hat, dann trug er die Geschwister dieses Ortes in seinem Herzen weiter. Der Apostel Paulus hatte Herzensverbindungen geschlossen zu den Geschwistern. Wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, sehen wir ja völlig unterschiedliche Aufenthaltsdauer in den einzelnen Orten, wo er war. Es gab örtliche Versammlungen, da hat er 1,5 Jahre gearbeitet. Es gab eine Versammlung, da hat er 3 Jahre gearbeitet. Und hier gibt es eine Versammlung, da hat er maximal 4 Wochen. Also hier hatten wir davon gelesen, nach 3 Sabbaten oder an 3 Sabbaten hat er sich mit ihnen unterredet. Ein relativ kurzer Zeitraum. Und überraschend ist doch, dass er trotzdem schreibt, in dem ersten Vers haben wir das gelesen, der Versammlung der Thessalonicher. Wir müssen uns das tatsächlich so vorstellen, eine Stadt, die das Evangelium noch nicht gehört hatte. Der Apostel Paulus kommt dorthin, verbreitet diese neue Botschaft und es kommen Menschen zum Glauben. Wir wissen, dass in der Anfangszeit des christlichen Glaubens Gott mitgezeugt hat, durch gewaltige Taten auch, durch Wunder und Austeilungen des Heiligen Geistes auf besondere Art und Weise. Aber in Thessalonich lesen wir davon eigentlich gar nichts. Sie haben scheinbar der einfachen Botschaft des Wortes geglaubt. Und kurze Zeit später, das haben wir jetzt in der Apostelgeschichte nicht weiter verfolgt, aber 1, 2 Orte später war dem Apostel Paulus eine gewisse innere Sorge und Unruhe um die armen Geschwister in Thessalonich im Herzen gewesen. Und dann schreibt er etwas später in diesem Brief, es gefiel uns, alleingelassen zu werden. Er hatte also auf seine ihm wertvollen Reisebegleiter verzichtet und gesagt, geht ihr doch nochmal zurück nach Thessalonich und schaut, wie es dort steht um die Geschwister. Er wusste ja, dass er wegen eines Aufruhrs diese Stadt hatte verlassen müssen und er war in Sorge, wie würden sie standhaft sein? Was wäre aus diesen jungen Pflanzen im Glauben geworden? Und ich meine, in Athen ist es, wo dann Timotheus wieder zu ihm stößt und ihm gute Nachricht bringt. Und mit dieser guten Nachricht und mit anderen Eindrücken, die Timotheus und Silas wohl auch in Thessalonich von den Geschwistern gehabt haben, kommen sie zu Paulus und er ist jetzt genötigt, diesen Brief zu schreiben. Wir haben vorhin, als wir Brüder noch gebetet haben, gesagt, wenn der Herr damals nur mündlich zu seinen Jüngern geredet hätte und die Jünger später nur mündlich weitergesprochen hätte, dann wäre alles jetzt schon nicht mehr habhaft für uns. Es wäre verklungen. Aber Gott hat sein Wort aufschreiben lassen. Und wenn er jetzt dem Apostel Paulus, wir sind überzeugt von der wörtlichen Inspiration des Wortes Gottes, aber doch dürfen wir auch sagen, Paulus sah sich in seinem eigenen Geist gedrängt zu schreiben. Und doch ist jedes Wort, das er in diesem ersten Thessalonicher Brief und in allen seinen Briefen geschrieben hat, Wort für Wort und Kommata für Kommata vom Heiligen Geist geleitet. Und doch ist aber auch sein menschliches Empfinden kommt darin zum Ausdruck. Seine Sorge, seine Freude, was er gehört hatte an guten Nachrichten und auch einen Kern des Problems, den er ausmachen konnte und wo wir auch gut nachvollziehen können, in den wenigen Wochen, die er dort in Thessalonich gearbeitet hatte, konnte er die gesamte Wahrheit ja nicht ausbreiten. Aber wir haben vielleicht beim Lesen von dem ersten Kapitel gemerkt, wie viel er schon hat sagen können Und dann meine ich, was noch bemerkenswerter ist, wie viel davon die Thessalonicher schon verinnerlicht hatten und gelebt hatten. Das ist deshalb, wenn man diesen ersten Thessalonicher Brief liest, ist eigentlich jeder Satz eine Frage auch an unser Herz, an mein Herz. Wie oft hören wir bestimmte Wahrheiten aus Gottes Wort? Und welchen Eindruck machen sie heute noch für uns? Und mit welcher Energie leben wir das aus, was wir gehört haben und verstanden haben? Das ist das Erste, was bei den Thessalonichern sehr bemerkenswert ist. Sie hatten bestimmte Lücken noch in der Belehrung. Sie hatten bestimmte Fragen, die daraus entstanden sind. Sie hatten auch bestimmte Sorge, weil nach der Zeit, nachdem der Apostel Paulus weggegangen war, es auch Veränderungen gegeben hatte in dem Kreis der Geschwister. Es waren einige heimgegangen und daran sind Fragen entstanden, die aber nicht irgendwie kritisch waren, sondern einfach Wissenslücken offenbarten. Und der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes nimmt jetzt diesen Brief. Und ich finde das auch immer sehr weise, wie die Männer des Neuen Testamentes, diese Apostel, ihre Briefe schreiben, ob es Paulus ist oder auch die anderen Schreiber. Sie fallen nicht immer gleich mit der Tür ins Haus und nennen das Problem beim Namen und machen dann einen Punkt, sondern Paulus öffnet im Grunde genommen sein ganzes Herz für diese Thessalonicher. 3-4 Wochen hat er sie gesehen. Sie waren ihm wichtig. Wisst ihr, das zeigt mir auch etwas, was wir vielleicht manchmal aus dem Auge verlieren. Dass eine Beziehung, eine Verbindung unter Gläubigen ist weit, weit mehr als Sympathie. Also wenn ich heute Abend hier stehe und wieder nach Mülheim gekommen bin, dann ist das auch natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich euch lieb habe und gern habe, weil wir uns auch sehr sympathisch sind. Aber das ist längst nicht alles, denn dann wäre das sehr brüchig, das Ganze. Bei Paulus war es so, dass er diese Verbundenheit, die durch die Zugehörigkeit zu dem einen Leib besteht, die ein Fakt ist. Und Geschwister, ob man sich lange kennt oder nicht, man ist verbunden miteinander. Da kommst du an Orte, wo du keine Gläubigen kennst und du bist herzlich mit ihnen verbunden. Du merkst das, ohne dass man das groß in Worten ausdrücken muss. Und da reicht auch ein Aufenthalt von 3 oder 4 Wochen bei wildfremden Menschen, um dem Apostel Paulus das Herz übergehen zu lassen, wenn er an sie denkt. Und dann denkt er auch nicht auf seinen weiteren beschwerlichen Reisen, an seine Bequemlichkeit und an seine Reisebegleiter, sondern er sagt, es gefiel uns, alleingelassen zu werden. Ihr wart, ihr Thessalonicher, wart mir viel wichtiger als die Unterstützung für mich auf der Fahrt, auf der Reise. Und er nennt sie Versammlung der Thessalonicher. Er verbindet sich mit den beiden, die er gesandt hatte. Wir wollen noch einmal aus der Apostelgeschichte lesen, was das für Qualitäten waren, die diese Männer hatten. Von dem Silas lesen wir in der Apostelgeschichte 15, in Vers 22, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Judas, genannt Barsabas, und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren. Später lesen wir noch einmal in Vers 32, dass der Silas selbst ein Prophet war, der also auch vom Herrn gebraucht wurde, um direkt aus der Gegenwart Gottes heraus Botschaften vor die Menschen, vor die Gläubigen zu bringen. Das waren Männer von Format. Von Timotheus müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Den kennen wir alle recht gut als ein sehr nachahmenswertes Vorbild, meine ich mal hauptsächlich für jüngere Geschwister, würde ich mal sagen, weil er als junger Bruder angesprochen wird. Ihr betrachtet ja hier und auch in Oberhausen gerade den Timotheusbrief, da haben wir über ihn gesprochen, diesen jungen, energischen und doch auch manchmal etwas schüchternen Mann, aber der ein Herz für die Sache des Herrn hatte. Was Paulus übrigens nicht tut, wenn er jetzt diesen Brief beginnt, er spricht überhaupt nicht davon, dass er ein Apostel ist. Das tut er meistens dann, meine ich, wenn es um Autorität geht, wenn es um lehrmäßige, vielleicht Korrekturen geht, um Dinge, die er mit apostolischer Autorität verkündigen muss. Und wir sehen eigentlich schon aus dieser Einleitung, er verbindet sich mit Brüdern wie du und ich, der große Apostel, mit einfachen Brüdern. Und er sagt nicht, ich bin der Apostel Paulus, ich habe euch noch was zu erklären, was ich damals nicht geschafft habe. Paulus und Silas und Timotheus, drei Brüder schreiben an eine Versammlung. Ich stelle mir das auch immer so vor, dass die Thessalonicher irgendwie sich dann auch mal versammelt haben. Und dann steht einer auf und sagt, ich habe einen Brief bekommen von Paulus. Und der ist an die Versammlung gerichtet. Und seht ihr, nach dieser relativ kurzen Zeit trägt diese Gruppe von Gläubigen in Thessalonik das Prädikat Versammlung Gottes an diesem Ort. Paulus musste nicht anderthalb Jahre arbeiten wie in Ephesus oder drei Jahre wie in Korinth. Versammlung ist eine, unter dem örtlichen Aspekt, ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, zu der an diesem Ort alle die gehören, die wirklich Leben aus Gott haben. Sie gehören zu dem einen Leib und sie stellen an diesem Ort Versammlung Gottes dar. Und das ist von einer Versammlung, die erst wenige Monate bestanden hat, genauso wahr wie von einer Versammlung, die vielleicht schon 25 Jahre an einem Ort besteht. Sie ist Versammlung an diesem Ort. Das ist für die Thessalonicher doch schon in dem ersten Satz eine tiefe Beruhigung. Wir sind nicht irgendwie Neulinge, die noch viel lernen müssen. Nein, wir sind auch Versammlung. Und es kommt auch nicht auf große Zahlen an. Ich weiß, dass hier auch einige aus Nachbarversammlungen sind, wo es weniger Anzahl gibt. Aber Versammlung Gottes an diesem Ort dürft ihr darstellen. Wir wissen, dass heute die Dinge verworrener sind als damals. Wir haben hier gelesen, bei den Thessalonichern war der Kurswechsel 100% sichtbar. Von den Götzenbildern hin zu Gott bekehrt. Da gab es keine Grauzonen dazwischen, keine Frage, mit wem gehen wir den Weg. Da gab es entweder verloren oder an Gott gläubig geworden. Und der gehörte zur Versammlung Gottes. So war das in Thessalonik. Heute ist das schwieriger. Die Wahrheit ist immer noch die. In Mülheim, zur Versammlung in Mülheim gehören alle die, die in Mülheim Leben aus Gott haben. Aber wer stellt sie dar? Wir wollen mit des Herrn Hilfe immer versuchen, das noch darzustellen nach den Grundsätzen, die Gott uns für seine Versammlung zeigt. Die Thessalonicher freuten sich mit Sicherheit über diese Anrede. Wir sind Versammlung. Wir müssen das nicht noch irgendwie üben, wir brauchen nicht noch irgendeine Bestätigung von einem Gremium von Aposteln. Wir sind Versammlung Gottes in Thessalonik. Wir haben erst drei Wochen lang was gehört. Wir haben viele Probleme, viele Fragen, aber wir sind Versammlung Gottes. Und sie sind in Gott, dem Vater. Das spricht von Geborgenheit. Sie mögen in den irdischen Umständen in Schwierigkeiten sein, aber die Versammlung ruht in Gott, dem Vater. Ewig sicher. Und dem Herrn Jesus Christus. Und da wünscht er ihnen Gnade und Friede. Das ist eine fast schon geläufige und sehr bekannte Einleitung zu den Briefen. Gnade und Friede. Gnade ist Liebe, die wir nicht verdient haben. Wir haben sie alle einmal als heilbringende Gnade Gottes erfahren, aber wir brauchen auch die Gnade in unseren Umständen tagtäglich. Und da braucht sie eine alte Schwester genauso wie ein junger Bruder. Jeder braucht die Gnade Gottes. Und Paulus wünscht sie hier der gesamten Versammlung Gnade euch und Friede. Dass das Herz auch in Ruhe sein kann. Nicht den Frieden mit Gott, sondern den Frieden in den Umständen. Um den Weg auch in Ruhe, in innerer Ruhe durch diese Umstände gehen zu können. Und wenn er dann anfängt, so auf das Thema hinzulenken, dann beginnt er mit einer Danksagung. Er sagt auch nicht, ich danke, sondern wir. Ich kann mir gut vorstellen, wie die beiden da nach Athen zu dem Apostel Paulus gekommen sind und das aus Thessalonik berichtet haben, dass die erstmal auf die Knie gegangen sind. Und Paulus und die beiden Brüder gedankt haben für das, was Gott immer noch in Thessalonik gewirkt hat. Und dass bei allen offenen Fragen, die es da gab, immer noch Treue und Hingabe zu sehen war. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wenn man in den Briefen verfolgt, wie der Apostel Paulus über seine Gebete spricht, dann fragt man sich manchmal, ob dieser Mann überhaupt geschlafen hat jemals. Die Sorge um alle Versammlungen drang täglich auf ihn ein. Und hier sagt er, jetzt nehmen wir nur mal diese kleine Versammlung vielleicht oder diese junge Versammlung, müssen wir ja sagen, von Thessalonich, für euch alle. Alle Zeit für euch alle. Er hat sie vor seinem geistigen Auge, die Brüder und Schwestern, die er verlassen musste, weil sie ihm geraten haben, die Stadt zu verlassen und weiterzuziehen. Er hat sie alle noch präsent vor sich. Vielleicht meint man, das war damals nicht so eine schnelllebige Zeit. Die Reisen waren ja auch gemächlicher. Man stieg nicht ins Auto und war in 3 Stunden wieder weit weg. Es ist eine Herzenssache, meine ich. Keine Frage von Zeit, sondern eine Frage der Herzenszuneigung. Und Paulus hat, ihr müsst nur mal auch, ihr kennt das genauso gut wie ich, wenn ihr an manchen Briefen die Ende der Briefe liest, wo die ganzen Grüße aufgezählt werden, der hat die Namen auch alle präsent gehabt. Mein großes Problem ist immer, wenn ich einen Ort verlasse, dass ich für 2, 3 Tage meinen Namen gelernt habe und dann sind sie wieder weg und ich habe Not damit, mir die Namen zu merken. Paulus hat die, lest den Römerbrief oder andere Briefe, was der für Namen alle noch wusste von den Geschwistern, wo er gewesen ist und an die er schrieb. Sie waren ihm wichtig alle. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und was hat er in den Gebeten zu erwähnen? Unablässig, gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt hat er hier, wenn er betet für die Thessalonicher, spricht er jetzt von 3 Dingen, die er da besonders festgestellt hat und vor Gott erwähnt. Die Werke des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung. Gut bekannt im Neuen Testament sind uns ja die 3 Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Sie tauchen oft in den Briefen auf. Ganz bekannt ist die Stelle im 1. Korintherbrief in Kapitel 13. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, die größte, sagt er dann, ist die Liebe davon. Und wenn man das in den verschiedenen Vorkommen der Briefe oder des Neuen Testamentes verfolgt, dann scheint das so der innere Motor unseres christlichen Lebens zu sein. Der Glaube, der sich eben nicht auf sichtbare Dinge stützt, sondern auf die unsichtbaren Dinge Gottes. Und die Liebe, die uns nach oben zieht, die uns verbindet und die Hoffnung, die über diese Zeit hinausschaut, auf eine wunderbare Zukunft. Das scheinen die inneren Motive zu sein, in unserem Glaubensleben, in meinem und in deinem vielleicht auch. Aber bei den Thessalonichern kam noch etwas dazu. Dieser Glaube, der hatte Werke hervorgebracht. Und die Liebe hatte Mühen oder Arbeit hervorgebracht. Also göttliche Liebe, die auch einander verbindet, die das Wohl des anderen sucht, das ist das Wesen der Liebe, die nie das ihre sucht, sondern das des anderen, die müht sich auch. Wir betrachten bei uns gerade zu Hause in der Woche das 1. Buch Mose und wir sind da, wo die Brüder Josefs wegen der Hungersnot zu Josef kommen, jetzt schon zum 2. Mal. Und wir haben schon oft darüber nachgedacht, wie sehr Josef doch seine Brüder geliebt hat. Das wird darin deutlich, dass er immer wieder rausgegangen ist, um zu weinen, aber er musste warten, bis sie wirklich zurechtgebracht waren. Erst dann konnte er sich ihnen offenbaren, aber er hatte sie lieb und er gab sich Mühe um sie, bis sie endlich zum Einsehen kamen. Gott hat die Sünde deiner Knechte gefunden. Dann konnte er sich ihnen offenbaren und Gnade erweisen. Aber solange mühte er sich um seine Brüder. Und die Hoffnung, die über das Irdische hinausgeht, die bewirkt in der Praxis des Lebens Ausharren. Ich meine, dass wir hier sehen, dass es um drei Begriffspaare geht, wenn ich das mal so sagen darf, die einmal zeigen die innere Motivation, den inneren Antrieb. Das sind diese christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung, die sich aber in äußerlich sichtbaren Aktivitäten zeigen, die zum Nutzen für andere sein können, in Werken, in Mühen, im Ausharren. Das ist sichtbar. Das ist als ein praktisches Werk vor anderen sichtbar, mindestens aber vor Gott. Und der innere Antrieb dafür, das sind diese geistlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich möchte das einmal vergleichen mit einer Stelle aus der Offenbarung. Da haben wir das Sendschreiben an Ephesus in Kapitel 2. Und da sagt der gute Herr, der da zu seinen sieben Versammlungen spricht, zu Ephesus in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit oder Mühe, sagt die Anmerkung, und dein Ausharren. In Ephesus gab es auch Werke und Arbeit und Ausharren, so wie in Thessalonich. In Thessalonich fügt der Apostel Paulus aber noch die innere Qualität dazu. Die scheint in Ephesus das unbestechliche Auge dessen, der da zwischen den sieben goldenen Leuchtern wandelt, nicht mehr gesehen zu haben. Das eine ist das, was vor Gott sehr wertvoll ist, die innere Motivation. Das andere ist, was zum Nutzen für die Mitgläubigen oder für Menschen sein kann, die äußerlichen Tätigkeiten und Werke. Und bei den Thessalonichern, liebe Geschwister, wir staunen darüber. So jung bekehrt, so alleingelassen von dem Apostel. Und sie hatten volle christlichen Tugenden mit ihren Aktivitäten dazu. Und das rühmt der Apostel Paulus in seinen Gebeten. Der Zusammenhang von diesem Satz sagt, gedenken eures Werkes des Glaubens, der Bemühung der Liebe, des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wir haben in diesen ersten Versen in Bezug auf Gott drei verschiedene Bezugspunkte oder Präpositionen. Im ersten Vers haben wir gelesen von in Gott. Da haben wir gesagt, das ist ein Vorrecht, das bedeutet Geborgenheit. Wir sind in Gott geborgen. Aber wir stehen auch in unserer Verantwortung vor unserem Gott in Vers 3 am Ende. Aber wir sind auch, wir dürfen genießen, dass wir von Gott geliebt sind. Ist ja nicht von ungefähr, wenn der Apostel unter der Leitung des Geistes solch verschiedene Ausdrucksweisen benutzt. Der Heilige Geist will damit bestimmte Wahrheiten für unser Herz groß machen. Aber er sagt etwas merkwürdig am Ende von Vers 4, wir wissen von euch Thessalonichern eure Auserwählung. Wie konnte er das denn wissen? Vielleicht müssen wir kurz erklären auch, vielleicht auch für die Jüngeren, was damit eigentlich gemeint ist mit Auserwählung. Denn dann wird deutlich, dass man sich diese Frage tatsächlich stellen kann. Woher kann ein Apostel Paulus wissen, dass ein Gläubiger in Thessalonich auserwählt ist? Also erstens ist es ja so, dass Auserwählung eine persönliche Sache ist. Du und ich, wir dürfen wissen, dass wir von Gott auserwählt sind. Aber ganz persönlich. Ich meine nicht in Bezug auf eine örtliche Versammlung oder überhaupt in Bezug auf die Versammlung lesen wir, meine ich nicht von Auserwählung, sondern Auserwählung ist eine persönliche Segnung, eine überragende persönliche Segnung. Ich darf das für mich im Glauben festhalten, dass ich auserwählt bin. Das ist übrigens eine Tatsache, die ihren Ursprung hat, längst vor der Zeit. Auserwählung hat damit zu tun, dass bevor es überhaupt Zeit gab, bevor es eine geschaffene Erde gab, war Gott, der Sohn, Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist, in diesem Ratschluss einig, Menschen auszuerwählen, zu bestimmten Vorrechten. Wenn wir mal zu dem Römerbrief gehen, lesen wir eine gesamte Kette, die da beschrieben wird. In Kapitel 8. Da wird diese Auserwählung ausführlich beschrieben in Vers 29. Welche er, das ist Gott, zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also da sehen wir noch einmal, es ist tatsächlich eine persönliche Sache, die Auserwählung. Und sie hat, der Apostel Paulus beschreibt sie in diesem Römerbrief in verschiedenen Schritten. Das ist ja fast zu schmal gesprochen für diesen wunderbaren ewigen Ratschluss. Aber er beginnt weit, weit vor dieser Zeit, dass Gott mich zuvor erkannt hat. Nicht irgendwie als eine Masse, eine Materie, sondern er hat mich persönlich als Achim erkannt, als es noch gar keine Schöpfung gab. Er wusste, dass ich im Jahr 1961 geboren werden würde. Das wusste er. Für längst vor dieser Zeit, und da darfst du deinen Namen setzen und dein Geburtsdatum. Da kannte er dich, zuvor erkannt, ganz persönlich. Und dann hat er mich bestimmt und dich auch. Das macht uns so glücklich, auch in dieser Zeit vor der Ewigkeit. Vor der Zeit hat er mich zuvor bestimmt, nämlich in eine ganz bestimmte Epoche, Zeitepoche oder Haushaltung gesetzt zu werden. Er hätte mich auch zuvor bestimmen können, zur Zeit Josefs beispielsweise zu leben, weil wir eben gerade davon gesprochen haben, oder später im irdischen Volk oder in der babylonischen Gefangenschaft. Gott hätte das machen können. In seiner Souveränität und seiner unermesslichen Gnade hat er dich und mich bestimmt, in dieser Zeit zu leben, in der Haushaltung der christlichen Gnade. Das war alles längst weit vor dieser Zeit. Aber dann kam, wir überspringen jetzt diese Ziele der Zuvorbestimmung, in Vers 30 die Berufung. Und das ist jetzt in der Zeit. Als ich als Mensch auf dieser Erde meine ersten Schritte getan habe und 8 oder 9 Jahre wurde, da habe ich den Ruf Gottes gehört. Da hat er mich berufen. Infolge dieser Auserwählung des Zuvorerkennens und Bestimmens hat er mich in dieser Zeit berufen. Und ich bin, dem Herrn sei Dank, diesem Ruf gefolgt. Du auch. Und dann sind wir gerechtfertigt worden. Eine unendlich hohe christliche Segnung, dass wir nicht nur ist auch wieder viel zu schmal, nicht nur Vergebung unserer Sünden haben, sondern wir stehen vor Gott, als hätten wir nie eine Sünde getan. Unendliche Gnade ist das. Diese hat er auch gerechtfertigt. Und die Auserwählung mündet in der Verherrlichung. Und da spricht der Apostel Paulus davon in der Vergangenheit. Diese hat er auch verherrlicht. Ist von dir und mir heute noch nicht wahr. Aber es ist so sicher, dass Paulus das in der Vergangenheitsform beschreibt. Es wird so kommen. Es ist nur eine Frage des Zeitpunktes. Aber in dem Ratschluss Gottes ist das in der Auserwählung mit enthalten. Die Verherrlichung. Mit des Herrn Hilfe werden wir morgen vielleicht etwas darüber hören. Mir war das nur wichtig, jetzt einmal zu zeigen, auf welchen hohen Boden der Apostel diese jungbekehrten Gläubigen hebt. Und er sagt jetzt, wir wissen, dass ihr auserwählt seid. Und er beschreibt das in den nächsten Versen, woher er das wissen konnte. Weil sie einfach in ihrem Leben eine totale Veränderung zeigten. Da war nichts mehr von dem von vorher zu sehen. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Und dann kommt die Begründung. Unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ich lese doch nochmal den Vers zu Ende. Wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Er beschreibt jetzt also in diesem Vers einmal, was er gebracht hatte, was er gelehrt oder verkündigt hatte. Und in der letzten Zeile dieses Verses schreibt er davon, wie er gelebt hatte unter den Thessalonichern. Er hatte also eine Botschaft gebracht, und das ist sehr, sehr farbenfroh, wie er schildert, wie er diese Botschaft gebracht hat, nicht im Wort allein. Nicht im Wort allein. Nicht durch Rhetorik, nicht durch überredende Worte der Weisheit, schreibt er an die Korinther. Nicht nur Worte hatte er gebracht, sondern diese Worte hatten sich erwiesen in Kraft und im Heiligen Geist. Nun sind das zwei verschiedene Dinge. Eigentlich hätte nicht gereicht, dass er sagt jetzt, ich habe euch das Wort gebracht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn wir an die Wahrheit über den Heiligen Geist nachdenken, dann lesen wir zum Beispiel in Lukas 24, als der Herr Jesus seinen Jüngern diese Verheißung ankündigt, in Vers 49, Lukas 24, Vers 49, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, das ist die persönliche Sendung des Heiligen Geistes, diese Tatsache, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist, mit Kraft aus der Höhe. Seht ihr, die Segnung, dass wir den Heiligen Geist besitzen, ist eine wunderbare, großartige Segnung, aber sie ist auch mit Krafterweisung verbunden. Und das war in dem Dienst des Apostels Paulus in Thessalonich deutlich zu spüren. Sie hatten das Wort gebracht, es ist sehr, sehr wichtig, dass das Wort gebracht wird. Und es ist immer wieder unsere Bitte, unser Gebet, deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir als Brüder vorher gebetet haben, dass das Wort gebracht wird. Aber wir können es auch als Diskussionsgrundlage nur nehmen, Argument gegen Argument austauschen. Aber das Wort soll auch gebracht werden unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und darin soll sich auch göttliche Kraft erweisen. Und bei dem Apostel Paulus war das so gewesen. Er hatte diese wunderbare Botschaft gebracht, geleitet durch den Heiligen Geist. Und das war nicht irgendwie so mit halber Luft nur, mit Nachlässigkeit vielleicht ein bisschen verbunden, sondern Kraft hatte sich gezeigt bei ihm. Dieser Mann, wir haben vorhin schon einmal darüber nachgedacht, hatte ja unermesslich viel Energie in seinen Dienst gesteckt. Aber das ist jetzt die eine Seite seines Dienstes, habe ich den Eindruck, wo er beschreibt, was er gebracht hatte. Aber der letzte Satz dieses Verses sagt, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Der Mann hat nicht nur gepredigt, er hat auch gelebt. Er sagt, jetzt konnte guten Gewissens sagen, ihr wisst auch, was wir unter euch waren. Wir waren nicht nur Lehrer und Prediger und Verkündiger, wir haben auch ein Alltagsleben in eurer Mitte gehabt, und das stimmte mit der Lehre überein. Und das ist jedes Mal eine Frage für uns, wenn wir das Wort Gottes reden, ob wir nur Gottes Wort reden in Kraft und Heiligem Geist. Und wenn wir es geredet haben, dann vielleicht mit dem Finger auf uns zeigen könnte und sagt, du musst aber selber auch danach leben, was du predigst. Aber Paulus konnte den Thessalonichern, ihr wisst, was wir euch gebracht haben und wie wir unter euch gelebt haben. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Wenn man jetzt also dem Apostel Paulus versuchte, nicht jetzt zu imitieren, sondern seine Glaubensenergie und seine Hingabe nachzuahmen, Geschwister, da sagt er hier etwas Wunderschönes. Da war man eigentlich auf sicherem Boden, weil wenn man ihm nachahmte, ahmte man direkt dem Herrn Jesus nach. Er schreibt das auch, ich meine, im ersten Korintherbrief an einer Stelle. Seid meine Nachahmer wie auch ich des Herrn. Er hat genau so gelebt, dass er zum Herrn hingeführt hat. Wir sagen ja oft, ich habe das oft in der Jugendstunde gehört, ich habe das selber später auch manches Mal gesagt, wir sind entweder Vorbilder zum Guten oder zum Schlechten. Wir haben immer jemanden an unserer Seite, der uns in irgendeiner Form nachahmt. Denkt nur mal an die Kinder, wenn ich an meine Kinder früher denke oder jetzt an die Enkelkinder, die ahmen Versammlung nach. Habt ihr auch in den Familien bestimmt schon gesehen. Darf ich mal ganz vorsichtig sagen, die ahmen auch Brotbrechen nach. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber die Kinder sind in den Stunden und die nehmen Eindrücke wahr und das ist ihnen so etwas Besonderes, dass sie das zu Hause spielerisch nachahmen, ohne den Sinn erstmal zu erfassen. Aber das ist Nachahmen. Und unser Verhalten ist immer hat immer Auswirkungen auf andere. Ob es meine Kinder sind im engsten Verantwortungsbereich, meine Enkelkinder, ob es meine Glaubensbrüder sind, meine Schwestern. Paulus konnte sagen, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Übrigens, wir müssen jetzt mal daran denken, er war 3 bis 4 Wochen in Thessalonich und sagt ihnen, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Er schreibt an die Korinther, wo er 3 Jahre gearbeitet hat, seid meine Nachahmer. Merken wir, das ist irgendwie nicht eine Frage von Monate oder jahrelanger intensiver Belehrung ist, sondern eine Frage der Herzenshaltung. Wenn wir mal den Korintherbrief lesen und ein wenig vergleichen mit dem Thessalonicher Brief, wir stellen gewaltige Unterschiede fest zwischen diesen beiden örtlichen Versammlungen. In Korinth gab es keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe und doch viele, viele gravierende Probleme. In Thessalonich eine jung bekehrte, frische, quirlige Versammlung, möchte ich mal so mit meinen Worten sagen. 3 Wochen Belehrung, 4 Wochen Belehrung und sie ahmten ihn nach. Was muss das für einen Eindruck auf ihr Herz gemacht haben? Und sie waren Nachahmer geworden. Aber sie waren nicht nur Nachahmer geworden, sie waren Vorbilder geworden. Im nächsten Vers. Sie waren Nachahmer geworden, indem sie das Wort aufgenommen hatten in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Sie hatte sicherlich auch Drangsal bei ihnen bewirkt, dass sie sich jetzt auf die Seite des Herrn Jesus gestellt hatten. Wir kommen ja gleich dazu, woher sie eigentlich gekommen waren, aus was für einer dunklen Umgebung. Aber jetzt standen sie völlig im Licht Gottes. Und das hatte Drangsal für sie zur Folge. Und doch blieb die Freude nicht aus dabei, weil sie wussten, sie waren mit dem verbunden, der für sie gestorben war. Und das war für sie das Hauptgewicht dabei. Aber diese Nachahmerschaft des Apostels Paulus und des Herrn Jesus führte dazu, dass sie allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden sind. Man müsste sich eigentlich mal eine Karte nehmen und gucken, Mazedonien und Achaia, das sind schon ausgedehnte Gegenden, Landstriche. Ich meine, in Mazedonien war es die Versammlung von Philippi beispielsweise, nur um mal ein Beispiel jetzt ganz praktisch aus dem Neuen Testament zu nehmen. Und in Achaia lag die Versammlung Korinth, die örtliche Versammlung. Und der Apostel Paulus sagt jetzt, diesen jungbekehrten, frisch gläubig gewordenen in Thessalonich, selbst die Versammlung in Korinth kann von euch noch lernen. Ihr seid Vorbilder für die. Selbst die Versammlung in Philippi kann von euch noch lernen. Ihr seid auch für die Vorbilder. Der Ruf, nein, ich will es anders sagen. Da ist jetzt also eine Gruppe von Menschen in einer götzendienerischen Umgebung gläubig geworden und das breitete sich aus in einer groß, wirklich weiträumigen Umgebung. Ich meine, wenn man das auf der Karte sich ansieht, ist das ein Landstrich oder eine Umgebung von ungefähr 300 Kilometern. Und da wurde jedem klar, in Thessalonich sind ein paar Gläubige, sind ein paar Menschen völlig anders auf einmal, als sie vorher gewesen sind. Und diesem Beispiel haben viele nachgeahmt. Ihr seid anderen zum Vorbild geworden. Seht ihr, diese Gläubigen hatten gute Vorbilder in dem Apostel Paulus, den ahmten sie nach. Sie imitierten ihn nicht, sondern sie ahmten ihn nach und waren dadurch Vorbilder für andere gewesen. Sehen wir diese Wechselwirkung in unserem praktischen Leben, Auswirkungen auf andere. Man möchte jungen Leuten sehr ans Herz legen, sucht euch gute Vorbilder und ahmt die nach. Und ihr werdet sehen, dass das einen Einfluss am Ort noch auf andere auch haben kann. Dann seid ihr anderen zum Vorbild. Nehmt gute Vorbilder und ahmt sie nach und werdet anderen zu guten Vorbildern dadurch. Bei den Thessalonichern war das so gewesen. Nicht nur in Mazedonien und in Achaia ist das Wort des Herrn durch sie erschollen. sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Das, meine ich, sind auch wieder zwei verschiedene Dinge. Der erste Teil von dem Vers sagt, dass sie von ihrem Glauben gesprochen haben mussten. Das Wort des Herrn ist erschollen durch euch. Ihr habt es also verkündigt, aber ihr habt es auch praktisch gelebt. Euer Glaube ist ausgebreitet worden. Wieder dieser Zweiklang zwischen Verkündigung und praktischem Leben. Die Thessalonicher sind auch unsere Vorbilder, glaube ich. Was sie einmal gehört hatten, haben sie umgesetzt. Wie oft hat mir der Heilige Geist durch sein Wort schon bestimmte Dinge zeigen müssen? Wie lange habe ich gebraucht, um das eine oder andere dann auch wirklich mal umzusetzen? Die Thessalonicher haben gehört, verstanden und umgesetzt. Und das hat sich ausgebreitet, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Also in Bezug auf dieses praktische Leben und das Verwirklichen von dem, was sie verstanden hatten, brauchten sie keine Belehrung mehr. Was für ein Prädikat für diese Versammlung. Denn sie selbst, also die, an die der Glaube so ausgebreitet wurde, berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Ich habe einmal auf einer Konferenz zu diesen beiden Versen gehört, Vers 9 und Vers 10 ist die kürzeste Beschreibung christlichen Lebens. Es beginnt mit der Bekehrung, es beschreibt den Inhalt, nämlich Gott zu dienen, und es beschreibt den Ausblick, die Erwartung des Herrn Jesus. Bekehrung, Dienst, Erwartung. Das ist in kurzen Worten zusammengefasst christliches Leben. Und das hatten die Thessalonicher nach 4 Wochen verstanden, Geschwister. Das ist mal irgendwie eine Ansprache für uns, oder? Sie hatten sich sehr deutlich, was Bekehrung überhaupt ist. Sie hatten sich von etwas, was sie bisher gehabt hatten, weggewendet und zu etwas Neuem hingewendet, nämlich zu Gott bekehrt. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Sie kamen aus den Götzenbildern. Sie kannten also Tote und falsche Götzen. Aber sie hatten eine 180-Grad-Wende gemacht. Von den toten und falschen Götzen hin zu dem lebendigen und wahren Gott. Und dem haben sie ihr Leben zur Verfügung gestellt. Ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Fähigkeiten, die sie hatten, dem haben sie gedient. Ich stelle mir den Apostel Paulus so vor, der selbst, glaube ich, das größte Beispiel für Dienst überhaupt für den Herrn ist, was wir im Neuen Testament finden. Wie muss der sich gefreut haben? Wie muss der sich gefreut haben, dass es da eine Gruppe von Gläubigen gibt? Die konnte er nur 4 Wochen lang sehen, dann musste er aus dieser Stadt fliehen. Aber die hatten verstanden, was Christenleben ist, nämlich Gott zu dienen. Ihm seine Zeit und seine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Mir ist aufgefallen, wie oft im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Ende unseres Glaubenslebens oder dem Wiederkommen des Herrn Jesus von Erwarten gesprochen wird. Das ist nicht nur eine Theorie. Wir haben im Lied davon gesungen, Jesu Name Seelenweide, Hoffnung, die das Herz erquickt, Morgenstern, der allem Leide, allem Elend mich entrückt. Es scheint so, dass in Tagen, wenn größere Nöte da sind oder wenn die Nöte größer werden, dann auch die Erwartung vielleicht größer wird bei uns. Aber die Thessalonicher, bei denen war das anders. Bei denen gehörte das zur Erwartung dazu, zum Christenleben dazu, den Herrn Jesus zu erwarten, seinen Sohn, den er aus den Himmeln zu erwarten. Hier sind ja wunderbare Tatsachen, die wir morgen mit des Herrn Hilfe etwas genauer betrachten wollen, beschrieben. Es geht also um eine Person, die aus dem Himmel kommen wird, um Gläubige zu sich zu nehmen. Und von dieser Person wird gesagt, dass er vorher aus den Toten auferweckt wurde. Irgendwie ein bisschen unvermittelt kommt jetzt diese Wahrheit vor uns. So ganz ohne, dass vorher die Leiden und das Sterben des Herrn Jesus beschrieben werden. Aber, liebe Geschwister, wenn wir jetzt an den Herrn Jesus denken, Jesum, wie er im letzten Satz genannt wird, wenn wir jetzt an den denken, der aus den Himmeln kommen wird, dann deutet der Apostel Paulus an, dass dieser Mann, der jetzt als vollkommener Mensch, wahrhaftiger Mensch im Himmel wohnt, vorher in den tiefsten Tiefen gewesen ist, im Grab gewesen ist, hinabgestiegen ist, sagt er, glaube ich, an die Epheser, in die unteren Örter der Erde und wirklich tot war. Mein Heiland ist gestorben, Geschwister. Er sagt mal in der Offenbarung 1, ich war tot. Das ist ein ganz erhabener Satz, dass der über die Lippen des Herrn Jesus kommt, der der Fürst des Lebens ist. Er lag unter den Toten. Er hat geklagt, dass er in der Hälfte seiner Tage hinweggenommen wurde. Und dann wurde er in ein Grab gelegt, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Aber er lag dort 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, wie man so sagt. Und dann gibt es den, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wisst ihr, dieser große Gott trägt einen wunderbaren Titel im Hebräerbrief. Kapitel 13. Der Gott des Friedens aber, Vers 20, der aus den Toten wiederbrachte, unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. Und die Anmerkung sagt, eigentlich müsste man dort sagen, der Gott des Friedens aber, der Wiederbringer aus den Toten. Der Gott, mit dem wir verbunden sind, ist ein Wiederbringer aus den Toten. Er hat seinen Sohn aus den Toten auferweckt. Aber er ist nicht nur ein Wiederbringer der Toten im Blick auf den Sohn, sondern viele, viele werden diesem Sohn noch folgen. Aber das ist jetzt nicht der Kernpunkt der Botschaft von dem Apostel Paulus. Er lenkt jetzt den Blick tatsächlich auf diesen Sohn, der da aus dem Himmel herabgekommen und aus dem Himmel kommen wird, um uns zu sich zu nehmen, der einst aus Toten auferweckt werden musste, weil er nämlich für dich und mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist und im Grab gelegen hat. Und den beschreibt er jetzt mit dem ganz einfachen Namen Jesus, von dem wir gesungen haben, 6 lange Strophen. Jesus Name. Und bei jeder Strophe hat irgendwie unser Herz doch geklungen, oder? Wenn wir diesen Namen in all unsere Umstände hineinbringen, dann werden wir froh und glücklich dabei. Jesus kommt wieder. Dieser Jesus, den ihr habt auffahren sehen, wird so wiederkommen. Jesus, der Einfache, darf ich das so sagen, Mensch, kommt wieder. Und was tut er? Er errettet uns von dem kommenden Zorn. Was damit gemeint ist, wollen wir morgen mit des Herrn Hilfe etwas genauer besehen. Aber wir sind in diesem ersten Kapitel hingeführt worden durch diese Lebendigkeit und Frische der Thessalonicher kann der Apostel Paulus sein Herz aufmachen und von diesen wunderbaren Beziehungen schreiben, in die auch diese Jungbekehrten gebracht sind. Und deshalb darf man das vielleicht auch mal den Kindern sagen, die vielleicht noch nicht lange ein Eigentum des Herrn Jesus sind. Diese Wahrheiten gelten für Jungbekehrte und sie gelten für alte Gläubige gleichermaßen. Und für alle gilt, wer ein Eigentum des Herrn Jesus ist, dem gehört auch diese Zusage: Wir erwarten den Herrn Jesus aus den Himmeln, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und wir wollen mit Gottes Hilfe morgen etwas darüber nachdenken, was das bedeutet.